SWR aktuell Kontext.
Wenn irgendwo auf der Welt ein neuer großer Krisenherd entsteht, hat das so gut wie immer Auswirkungen auf die Märkte. So auch in den vergangenen Tagen nach dem Beginn der Luftschläge gegen den Iran. Doch schon vorher waren die Märkte in Unruhe und das lag unter anderem an US-Präsident Trump und seiner Zollpolitik. Seit seinem Amtsantritt hat er Länder und Systeme durcheinander gewirbelt, bei zahlreichen Themen für ein Auf und Ab gesorgt. Wir wollen uns jetzt anschauen, wie auch private Anleger da noch den Überblick behalten können. Stresstest Geld, was unsere Finanzplanung unsicher macht. Ein SWR aktuell Kontext mit Bettina Kozzana. Unser Finanzexperte in SWR aktuell ist Saidi Solilatu vom Geldratgeber Finanztipp. Auf die Frage, wie eine typische sichere Anlage aussehen könnte, hat er uns gesagt:
Im Wesentlichen besteht meine Geldanlage zum einen aus einem Tagesgeldkonto als sichere Anlage bei einer sicheren Bank in Europa, das bedeutet in Deutschland, kann aber auch zum Beispiel in den Niederlanden oder auch vielleicht in Schweden sein, also in einem Staat mit soliden Finanzen, und zum anderen im Wesentlichen aus einem breit gestreuten Weltaktien-ETF, der das Geld auf viele hunderte, wenn nicht tausende Unternehmen in aller Welt verteilt, damit ich genau auch vor solchen letztendlich dann doch regionalen Krisen eben geschützt bin. Natürlich wird es da immer wieder zu Verwerfungen kommen, aber langfristig habe ich dann doch durch die Streuung eine genügend große Sicherheit.
Eine genügend große Sicherheit wünschen sich viele Menschen, vor allem mit Blick auf ihre Altersvorsorge. Von Unsicherheitsfaktoren ist bei diesem Thema aber nicht nur der Blick auf private Investitionen geprägt, sondern auch der Blick auf den Gesetzgeber. Unser Hauptstadtkorrespondent Jim Bob Nikschas erklärt, wo Deutschland bei der gesetzlichen Rente gerade steht.
Ende Juni wird die Regierung zunächst die Vorschläge der Rentenkommission entgegennehmen. Die werden mit großer Spannung erwartet. Ein besonders kontroverser Punkt in den aktuellen Beratungen ist, das Renteneintrittsalter möglicherweise auf bis zu 70 Jahre anzuheben. Vertreter der Union sehen darin eine notwendige Anpassung an die steigende Lebenserwartung in Deutschland. Die SPD-Co-Vorsitzende und Bundesarbeitsministerin Bärbel Baas jedoch hat gerade noch einmal betont, dass sie eine Rente mit 70 für diese Legislaturperiode ausschließt, also vorerst bis 2029. Kritik kommt von der Opposition, zum Beispiel von der Linkspartei. Sie warnt davor, das Rentenalter weiter zu erhöhen, denn viele Menschen in körperlich anstrengenden Berufen könnten das gar nicht leisten. Stattdessen fordert sie, hohe Einkommen stärker zur Finanzierung der Rente heranzuziehen. Die Basis der Einzahlenden im System zu verbreitern, ist ein weiterer Ansatz. So könnten neben Abgeordneten künftig auch Selbstständige sowie Beamtinnen und Beamte in das gesetzliche Rentensystem einzahlen, hätten dann aber auch Anspruch darauf, Leistungen daraus zu beziehen. Bundeskanzler Merz will, dass die gesetzliche Rente daher vor allem eine Basisabsicherung bleibt. Die betriebliche und die private Altersversorgung sollen dagegen an Bedeutung gewinnen. Wie viel Geld im Alter bleibt, könnte sich dann vermehrt am weltweiten Aktienmarkt entscheiden.
Und das genau ist der Knackpunkt. Welche Entwicklungen wird der Aktienmarkt nehmen? Wie kann ich da überhaupt zuverlässig planen? Bei solchen Fragen tauchen immer wieder Themen wie Gold, Kryptowährungen und Staatsanleihen auf. Wir wollten wissen, gibt es die sogenannten sicheren Häfen am Markt überhaupt noch? Jonathan Hadem hat Stefan Wolf aus der ARD-Finanzredaktion nach dem Stellenwert dieser sicheren Häfen gefragt.
Sie werden dann zusehends sicherer, muss man ganz klar sagen, denn die Mechanismen funktionieren nach wie vor. Aktien sind im großen Stil verkauft worden, vor allen Dingen natürlich die Reisebranche und die Fluggesellschaften. Während man den sicheren Hafen Anleihen anschippert, da gilt ja Deutschland nach wie vor als ein sehr honoriger Kreditnehmer. Und das führt eben dazu, dass sehr viele Anleger dann diesen sicheren Hafen Anleihen, Bundesanleihen ansteuern. Und dasselbe gilt auch für das Gold. Auch das wird ja als sicherer Hafen bezeichnet, obwohl es ja in der Vergangenheit durch heftigste Kursschwankungen aufgefallen ist. Aber auch im Auge dieser Krise ist es so, dass Gold dann wieder zu den gefragteren Werten gehört.
Das heißt, diese sicheren Häfen, die wir als sicher erachten, sind gerade, wenn solche Krisen oder solche Auseinandersetzungen wie jetzt im Iran stattfinden, meistens tatsächlich weiterhin sicher.
Ja, da muss man ganz klar unterscheiden zwischen den kurzfristigen Reaktionen und den mittelfristigen oder langfristigen Auswirkungen. Wenn wir mal aufs Gold schauen zum Beispiel, wer in den 1980er Jahren eine Feinunze gekauft hat, der hatte über 30 Jahre lang überhaupt keinen Spaß daran. Da hat sich nämlich nichts bewegt beim Goldpreis. Erst danach ging es wieder richtig bergan. Und der Boom der vergangenen Monate, der losgetreten worden ist, der ist natürlich vor allen Dingen eine Auswirkung des krisenhaften Handels, auch des US-Präsidenten, der Zollpolitik des US-Präsidenten. Das alles hat sehr viele Anleger dazu bewogen, eben diesen sicheren Hafen Gold anzusteuern. Und der gilt als sicher. Vor allen Dingen gilt Gold ja als Inflationsschutz.
Als sicher galten ja auch lange Zeit die Kryptowährungen. Der Bitcoin zum Beispiel ist aber in den vergangenen Wochen und Monaten ziemlich stark gefallen. Kann man sein Geld noch sicher mit Kryptowährungen vermehren?
Da raten Experten ab. Sie sagen, Kryptowährungen sind hochspekulativ. Das sind Anlagen, da hat man wenig Erfahrung mit. Man kann wenig darauf bauen, dass man sagt, okay, langfristig lohnt sich das immer, weil so lange gibt es den Bitcoin und die anderen Währungen noch nicht. Und die Kursschwankungen sind mehr als heftig. Und da muss man erstmal auf einen Schlag Verluste von 60-80%, wie wir das ja auch schon gesehen haben, aushalten können. Deshalb der Ratschlag von Experten, allerhöchsten als Spielobjekt zu benutzen, nicht als langfristige Geldanlage. Spielobjekt meint, wenn man ein bisschen Geld übrig hat und man möchte damit ein bisschen rumexperimentieren, dann kann man das natürlich machen. Man muss sich aber auch des Risikos bewusst sein, dass das Geld ganz schnell futsch sein kann.
Es ist ein Albtraum für jeden privaten Anleger, was Stefan Wolf aus der ARD-Finanzredaktion da beschreibt. Sauer verdientes Geld wird investiert und ist plötzlich futsch. Nicht weniger beängstigend wird es, wenn man dann vielleicht noch Aussagen sogenannter Crash-Propheten hört. Das sind Experten, die sich zu mutmaßlich krassen Marktentwicklungen äußern. Wie viel ist dran an ihren Prognosen? Wie viel Gehör verdienen sie? Darüber hat Jonathan Hadem mit Hanno Beck gesprochen. Er ist Professor für Volkswirtschaftslehre an der Hochschule Pforzheim und erklärt im Gespräch erstmal, wer die Crash-Propheten eigentlich sind.
Nun ja, da stecken natürlich Analysten von Banken dahinter, Fondsmanager, Vermögensverwalter, also alle Leute, die selbst ein Interesse haben, an der Börse zu handeln und vor allem natürlich an der Börse Kundschaft zu generieren. Das können natürlich dann auch Leute sein, die eigene Produkte anbieten. Oder natürlich auch die eigenen Bücher zum Beispiel, mit denen man vor dem Crash warnt.
Was für Produkte sind das denn, das die anbieten?
Alles. Wobei solche Anbieter wie Fondsgesellschaften oder so, die sind dann eher auf der Seite, dass sie eher etwas optimistischer blicken, weil sie wollen ja Produkte verkaufen, die ja von Kursgewinnen profitieren. Aber vor allem solche Anbieter, wenn sie mal bei Derivaten zum Beispiel, wo sie dann auch fallende Kurse setzen können, da hat man natürlich noch eher mal ein Interesse daran, dass es mal ordentlich scheppert. Und wie gesagt, ich glaube, man darf nicht unterschätzen, dass da auch mediale Industrie dahinter steckt. Sie verkaufen dann halt eben Bücher oder Börsenbriefe. Das heißt, sie sagen den Leuten, ich weiß, wo es lang geht und ich weiß, es kommt der Crash. Aber ich kann euch auch davor bewahren, wenn ihr meinen Brief abonniert oder wenn ihr mein Buch kauft oder meine Seminare besucht.
Diese Crash-Propheten, wie sie häufig genannt werden, die sieht man auch in vielen YouTube-Werbungen, bevor das eigentliche Video losgehen soll. Warum bekommen die tatsächlich so viel Aufmerksamkeit? Wie arbeiten die?
Die arbeiten natürlich erstmal sehr laut. Das heißt, wir Menschen wollen keine differenzierten Meinungen hören, weil das die Welt viel zu kompliziert macht. Wir wollen einfache Ansagen haben und natürlich auch spektakuläre Ansagen. Also wenn Sie sich jetzt irgendwo hinstellen und sagen, es könnte sein, dass der Dollar fällt, aber es sprechen noch ein paar Dinge dagegen, da hört Ihnen niemand zu. Wenn Sie aber sagen, der Dollar wird in den nächsten 3 Monaten um 30% abwerten, das ist eine Gefahr für Ihr Geld, dann hört man Ihnen zu. Das heißt, Sie erzeugen erst Aufmerksamkeit durch sehr viel Lautstärke und dann natürlich auch durch ein Szenario, in dem Sie eine unmittelbare Bedrohung schaffen, aber auch gleich die Lösung anbieten. Also Sie haben gleich die Erlösung sozusagen an der Hand.
Historisch betrachtet, gab es denn tatsächlich einen Fall, dass so ein Crash in dieser Form prognostiziert wurde und dann tatsächlich auch eingetreten ist?
Ja, natürlich. Aber es gab noch mehr Fälle, wo man Prognosen von Crash gemacht hat, die nicht eingetreten sind. Ich kann Ihnen 2 Beispiele geben. Im Jahr 2001 hat Robert Shiller, späterer Nobelpreisträger, ein Buch veröffentlicht über irrationalen Überschwang. Und das Buch kam mit einem perfekten Timing zum Absturz der Dotcom-Blase damals. Ja, da hat man natürlich auch Herrn Schiller dann sozusagen sehr hohe Prognosekompetenz zugeschrieben. Anderes Beispiel, am Vorabend der Weltwirtschaftskrise, am Vorabend des historischen Schwarzen Donnerstags in der Wall Street 1929, hat damals Irving Fisher, auch ein sehr berühmter und eigentlich renommierter Ökonom, gesagt, die Kurse werden ab jetzt dauerhaft auf einem hohen Niveau bleiben. Das ist wohl eine der spektakulärsten Fehlprognosen, die ich kenne. Also sie haben natürlich, je mehr Leute Prognosen machen, umso mehr Leute werden sie finden, die dort auch mal damit recht haben. Das kann dann auch rein zufällig bedingt sein.
Wenn wir uns aber echte Wirtschaftsdaten anschauen, welche Indikatoren geben denn tatsächlich Hinweise auf Risiken oder sind dann eben nur Panikmache? Wie kann man die einordnen?
Ganz schwer. Also es gibt natürlich ein paar makroökonomische Indikatoren, auf die man achten sollte. Die Geldmenge, die Kreditmenge, also die Kreditvergabe, Wachstumsraten kommen eigentlich schon viel zu spät. Und eigentlich ist die Börse ein guter Vorindikator für wirtschaftliche Schwierigkeiten. Das heißt, die Börse ist sozusagen ein Sensor dafür, was in den nächsten 6 Monaten mit der Wirtschaft passieren soll. Aber auch viele Ereignisse, die ja dann die Kurse oder auch die Wirtschaft beeinflussen, dafür haben sie keine guten Indikatoren. Nehmen Sie jetzt zum Beispiel mal den Angriff auf den Iran. Man kann dann darüber spekulieren, kann sagen, wird Trump Iran angreifen, ja oder nein. Aber Sie wissen es nicht genau. Da gibt es keine Indikatoren davor. Sie müssen sich Finanzmärkte ein bisschen vorstellen, ja, wie so ein gigantisches Roulette-Rad. Ja? Und da sind halt viele Ereignisse drauf. Und solche Ereignisse können Sie nicht prognostizieren. Also der Vorstand der Deutschen Bank trifft eine dumme Entscheidung. Das können Sie nicht prognostizieren. Herr Trump zieht in den Krieg, können Sie auch nicht prognostizieren. Ja, das heißt, der Zufall bestimmt sehr stark, wohin die Kurse treiben werden.
Informationen von Hanno Beck von der Hochschule Pforzheim. Er sagt, die Kurse hängen vom Zufall ab oder auch, aktuell recht stark, vom US-Präsidenten. Und damit kommen wir am Ende der Sendung nochmal zurück zum Anfang, zur aktuellen weltpolitischen Lage der vergangenen Tage. Die Entwicklungen rund um den Iran hatten auch Börsenturbulenzen zur Folge und zunächst mal war das verbunden mit einer Schwächung des US-Dollars. Eine Analyse dazu von Wirtschaftsredakteur Marcel Fehr.
Für die US-Regierung unter Donald Trump ist das kein Zufall, sondern Strategie. Ein möglichst schwacher Dollar stärkt die heimische Wirtschaft. Denn die schwache Währung macht amerikanische Produkte im Ausland attraktiver und reduziert die Importe im eigenen Land, so zumindest die Idee der US-Regierung. Damit möchte Trump das Handelsdefizit der USA ausgleichen. Mit seiner unvorhersehbaren Politik, hohen Zöllen und enormen Staatsschulden schwächt er das Vertrauen in den Dollar. Immer mehr Investoren legen ihr Geld lieber in Gold und anderen Währungen an. In Deutschland spüren die Verbraucher den schwachen Dollar vor allem durch günstigere Preise an der Zapfsäule. Denn Öl und Gas werden in Dollar gehandelt. Auch der Urlaub in den USA wird beispielsweise günstiger, da man für seine Euros deutlich mehr Dollars bekommt als in der Vergangenheit. Gleichzeitig hat das eine Schattenseite. Denn viele deutsche Unternehmen sind vom Export in die USA abhängig. Ihre Produkte werden auf dem US-Markt deutlich teurer und damit weniger nachgefragt. Auch wenn importorientierte Unternehmen vom schwachen Dollarkurs profitieren, sind laut Experten die negativen Effekte für die Wirtschaft deutlich größer.
Ein Beitrag von Marcel Fehr. Vielen Dank für Ihr Interesse am Thema Stresstestgeld, was unsere Finanzplanung unsicher macht, in SWR Aktuell Kontext mit Bettina Kozzana.